Ja, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch? Wer hatte eine volle Woche, obwohl gerade Sommerferien sind? Gib mir mal ein Handzeichen. Oder wer geht in eine volle Woche? Perfekt, ihr seid prima für die Predigt vorbereitet. Hallo, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Puh, oh, alles ist richtig stressig gerade letzte Woche. Oh, ich sag's dir, bei der Arbeit richtig viel los. Ich bin total im Stress. Hallo, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Oh, nächste Woche. Die wird richtig anstrengend, ich sag's dir. Puh. Kennt ihr diese Antworten von anderen oder von euch selber? Ich kenne sie auf jeden Fall von meinem Leben oder auch vom Leben meiner Freunde oder mit den Leuten, mit denen ich spreche. Wir sind beschäftigt, den ganzen Tag gearbeitet, von einem Meeting mit Klick direkt ins nächste Meeting, dazwischen noch kurz Wäsche aufgehängt, weil im Homeoffice geht es ja, und dann noch direkt ins Gebetstreffen von der Gemeinde, dann noch was für den Dienst am Sonntag vorbereiten, Blumen gießen, Kinder ins Bett bringen, Pflanzen gießen, Wohnung putzen, neue Serie schauen und Kaffee trinken, weil ich habe zu wenig geschlafen und bin jetzt müde. Alles gute Dinge, aber trotzdem immer unterwegs. Immer beschäftigt und natürlich zwischendrin noch alle Nachrichten kurz beantworten. Wir sind immer erreichbar, immer mit einem Teil von uns in einer anderen Welt, sobald unser Handybildschirm aufleuchtet, neue WhatsApp-Nachricht, Insta-Post, Mail, was auch immer. Wir lassen uns von dem, was wir tun, unterbrechen und sind gedanklich schon wieder ganz woanders. Eine Studie hat gezeigt, dass man nach einer Unterbrechung ungefähr 20 Sekunden braucht, um gedanklich sich wieder in der Aufgabe zu orientieren. Und bis man wieder voll konzentrationsfähig ist, sogar fast 20 Minuten. Als die Entwicklung von den technischen Geräten kam, haben alle gedacht, jetzt haben wir mehr Zeit. Das Problem der Zukunft, was dann wir wären, ist zu viel Freizeit. Wäsche nicht mehr lange von Hand waschen, sondern einfach kurz in die Waschmaschine oder nette Grußnachrichten schreiben. Ah, da frage ich KI. ChatGPT ist schließlich mein bester Freund. Alles Dinge, die Zeit einsparen. Aber warum haben wir dann das Gefühl, weniger Zeit zu haben? Wir verwenden die Zeit mit anderen Dingen. Und vor 2 Wochen hat Marv in seiner Predigt gesagt, dass der Durchschnittsdeutsche 2 Stunden und 24 Minuten am Tag am Handy ist. Und diese ganzen Unterbrechungen, die kosten Zeit und die kosten Aufmerksamkeit und Energie. Und außerdem gehört es doch mittlerweile fast schon zum guten Ton zu sagen, man sei beschäftigt. Oh, der ist im Stress, der muss wohl sehr wichtig sein und richtig viele Freunde haben. Wenn jemand den ganzen Tag Zeit hatte, nichts zu tun, der hat wohl sein Leben nicht im Griff. Viel zu leisten und viel zu tun haben, gute Arbeit abgeben und am besten der Letzte sein, der aus dem Büro geht. Das ist doch eine tolle, angesehene Person, oder? Sozialer Status und damit auch ein Stück weit der Wert, den wir unserem Leben oder dem Leben von anderen geben, hängt mit unserem Beschäftigtsein zusammen. Sozialer Status und unser Ansehen hängt ein Stück weit mit unserem Beschäftigtsein zusammen. Und was hilft dann gegen Stress und das Ganze zu tun? Das ständige Abgelenktsein und unterbrochen werden. Ich habe mal gegoogelt und man findet dann Dinge wie Terminkalender besser strukturieren und organisieren, Sport machen, ausreichend schlafen, früher aufstehen, damit man entspannter in den Tag starten kann, Kontakte pflegen, Atemübungen, Meditation. Es gibt sogar Apps, die man sich aufs Smartphone holen kann, damit man weniger Stress im Alltag hat. Fragt mich nicht, wie es funktioniert. Oder wir richten App-Sperren ein, um unsere Handyzeit zu reduzieren. Und trotzdem steigt die Burnout-Rate jedes Jahr weiter. All diese Dinge sind nicht schlecht und können auch helfen, aber irgendwie hilft's halt auch nicht. Das Grundproblem ist nicht behoben. Wir sind trotzdem unruhig und abgelenkt. Tief in unserem Innern glauben wir irgendwie, dass unser Status und unser Ansehen mit unserer Beschäftigkeit zusammenhängt. Schauen wir uns mal Stress mit Jesus gemeinsam an. In Matthäus 11, Vers 28 sagt Jesus: Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Aber warum sieht es in meinem Leben dann manchmal so anders aus? Ich folge doch Jesus nach, soweit ich es beurteilen kann. Aber ich bin müde, ich bin gefühlt dauerbeschäftigt, ich habe keine Zeit, spontan zu sein, weil alles so durchgetaktet ist. Und ich bin gerade mal Mitte 20, wie soll das denn noch werden, wenn es jetzt schon so ist? Wie kommt es? Jammer ich nur viel oder übersehe ich was? So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Hört sich sehr gut an, finde ich. Jesus, der das gesagt hat, war ein Rabbi. Er war sogar mehr als das, aber würde er jetzt hier in unseren Gottesdienstsaal reinspazieren oder eher dann die Synagoge, in der wir in dem Fall wären, dann würden wir ihn als weißen Wanderprediger oder Lehrer ansehen. Und das Spannende an dieser Bibelstelle hier ist nicht, dass Jesus sagt, nehmt auf euch mein Joch. Jeder Rabbi zu der Zeit hatte ein Joch und es ist nicht so ein physisches, mit dem man Tiere einspannt, sondern die Art und Weise, wie der Lehrer die Tora liest und wie er lehrt, dass man Mensch sein soll und leben soll. Was Jesus hier also einzigartig macht, ist nicht, dass er ein Joch hat, sondern dass er ein leichtes Joch hat. Jesus' Art, die Tora zu lesen, gibt also Ruhe für die Seele. Sein Blick auf den Menschen und die Art zu leben ist leicht. Man findet darin Ruhe. Aber wenn ich mein Leben dann anschaue, merke ich, oh, fühlt sich nicht so an. Ich will so sein wie Jesus. Ich will geduldig sein, demütig, liebevoll. Ich will Zeit für Menschen haben. Ich will für Kranke beten. Aber irgendwie sind es doch auch nur die Zusatzaufgaben in meinem Terminkalender, die ich abhaken muss. Zumindest bei mir, vielleicht ist es bei dir auch anders. Irgendwie ist es anstrengend. Aber Jesus sagt doch, das Joch, das ich auferlege, drückt nicht. Und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Trage ich Jesus ein Joch? Oder lebe ich einen Lebensstil, den mir die sozialen Medien und unsere Gesellschaft vorleben? Habe ich mein altes Joch eingetauscht oder nur das von Jesus on top genommen? John Mark Comer sagt, wenn du das Leben erleben willst, das Jesus erlebt hat, musst du den Lebensstil von Jesus annehmen. Wenn du das Leben erleben willst, das Jesus erlebt hat, musst du den Lebensstil von Jesus annehmen. Das ist sowas Ähnliches wie das, was Jesus da über das Joch sagt, nur ein bisschen in einfacheren Worten. Das Joch von Jesus ist nicht nur das Ergebnis, sondern ein ganzer Lebensstil. Bin ich bereit, mein ganzes Leben an der Art von Jesus zu leben auszurichten? Oder habe ich mich so sehr an den gesellschaftlichen Druck angepasst, dass ich ja in meinem Stress sein muss, um angesehen zu sein, damit ich was wert bin? Gestalte ich meine Zeit mit dem, was mir unsere Kultur und Gesellschaft als gut vorschreibt, oder mit dem, was ich in der Bibel und bei Jesus entdecken kann? Lasst uns gemeinsam im Markus-Evangelium in Kapitel 1 anfangen und von Jesus lernen. Jesus ist da mit seinen Jüngern in der Synagoge, es ist Sabbat und er predigt dort. Und dort ist ein Mensch mit einem bösen Geist und Jesus befiehlt dem Geist, aus dem Mann rauszugehen und er macht ihn frei. Und die Menschen sind erstaunt und fragen sich, warum er das kann, weil es was richtig Krasses ist. Warum Jesus das kann oder was es bedeutet, schauen wir uns an einer anderen Stelle mal an. Aber die Menschen waren so begeistert davon, dass sich schnell weiter verbreitet hat, genau das Jesus eben das kann und macht. Und die Menschen sind von überall hergekommen, um Jesus zu sehen. Und danach macht sich Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg zur Schwiegermutter von Petrus, das ist einer seiner Jünger, und die hat Fieber und er macht sie gesund. Das klingt nach genug Beschäftigung für einen Tag, oder? Jetzt entspannt die Füße hochlegen und nichts mehr machen. Aber für Jesus ist der Tag noch nicht zu Ende. Wir lesen in Vers 32. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Und dann erstmal doch endlich Feierabend, oder? Lange ausschlafen. Aber was macht dann Jesus? Früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Jesus sucht Zeit alleine mit seinem Vater. Und er nimmt nicht einfach die freie Zeit, die halt gerade so noch übrig ist, irgendwo am Tag, sondern er entscheidet sich aktiv dafür, Zeit im Gebet zu verbringen. Er steht auf, er verlässt das Haus, er geht an einen ruhigen Ort und er beginnt zu beten. Die Menschen kommen mit ihren Bedürfnissen zu Jesus, aber Jesus sucht die Gemeinschaft mit dem Vater. Er lässt sich nicht durch Umstände wie seinen vollen Alltag vom Gebet und der Ruhe abbringen. Es ist so viel los in seinem Alltag, deshalb nimmt er sich die Zeit wann anderes raus. Und die Jünger lernen auch, wie wichtig Jesus die Zeit mit Gott ist. Und das ist keine Ausnahmesituation. In Lukas 5 wird von vielen Menschen berichtet. In Lukas 5 wird von vielen Menschen berichtet, die Jesus aufsuchen. Und sie wollen, dass er ihn heilt und von ihm hören. Aber er zog sich immer wieder in die Stille zurück, um zu beten. Es ist fast schon ein Prinzip. Je mehr los ist um Jesus herum, desto mehr sucht er die Stille, die Einsamkeit und die Zeit mit dem Vater. Vor ein paar Wochen war bei mir echt richtig viel los und als Folge davon habe ich angefangen, morgens so lang wie möglich zu schlafen und meine stille Zeit wegzulassen, weil die kann ich ja abends machen. Aber abends war ich dann immer so müde vom Tag, dass es ziemlich kurz und unregelmäßig ausgefallen ist. Und in der Zeit habe ich mich mit einer Freundin getroffen, die Jesus noch nicht kennt. Und ich habe mich mit ihr unterhalten und sie hat ein bisschen erzählt von dem, was gerade in ihrem Leben so abgeht. Und es gab die perfekte Gelegenheit, mit ein paar einfachen Fragen mit ihr über den Glauben zu sprechen. Und natürlich habe ich die Gelegenheit direkt ergriffen, ihr geduldig zugehört, sie ermutigt und ihr von Jesus erzählt. Ha, ha, ha. Ich war so beschäftigt von meinem Alltag. Ich war müde, gedanklich woanders, unausgeglichen und ein Stück weit auch einfach nicht mutig genug. Und irgendwie gefühlsmäßig auch so weit weg von Gott, dass es mir ehrlicherweise auch ein bisschen egal war. Die geistliche Tiefe und irgendwie damit auch der Wunsch, anderen von Jesus zu erzählen, die war weg, weil ich angefangen habe, an der Zeit mit Gott zu kürzen. Der Mönch Franz von Sales hat gesagt, du brauchst jeden Tag eine halbe Stunde Stille, außer du bist im Stress. Dann brauchst du eine ganze. Oder, um es in den Worten von Martin Luther auszudrücken, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich viel beten. Und ein voller Alltag ist keine Ausrede, weniger Zeit mit Gott zu verbringen, weil gerade dann haben wir es so nötig, einfach mit Gott zu sein, uns von ihm füllen zu lassen, einfach mit ihm Zeit zu verbringen, nah an ihm dran zu sein. Und Jesus hat uns genau das vorgelebt. Er hat sich aktiv die Zeit mit dem Vater in der Stille in seinem vollen Alltag gesucht. Wenn ich mit meiner besten Freundin keine Zeit verbringe oder wenn ich ständig am Handy bin, wenn ich sie treffe, dann wird man das an unserer Freundschaft merken. Sie hat dann keine Ahnung mehr, was bei mir abgeht und ich weiß nicht, was sie beschäftigt. Und so ist es auch mit Gott. Wenn ich nicht ruhig werde und nach ihm suche und mit ihm Zeit verbringe, dann merke ich das an meiner Beziehung zu ihm, an der geistlichen Tiefe. Und natürlich zwingt mich meine beste Freundin nicht, Zeit mit mir zu verbringen, aber und Gott zwingt mich auch nicht. Aber ich weiß, dass es mir gut tut. Und es ist eine Einladung von Gott, mich bei ihm zu erholen, mit ihm Zeit zu verbringen und mit ihm zu reden. Gerade dann, wenn mein Alltag so voll ist. Und da ist es schwer, diese Zeiten zu finden. Das kostet uns was. Aber es ist so wichtig, vor Gott still zu werden und zu beten. Und wie geht dann Jesus seinen Tag nach diesem entspannten, stillen Start im Gebet los? Wir lesen in Markus 1 ab Vers 36 weiter. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Ist es nicht toll, wenn man merkt, wie wichtig man ist wow, ich werde gebraucht, alle wollen mich sehen, ich habe so viele Aufgaben. Aber Jesus sagt, nein, nicht nein, ich habe keine Lust oder ich brauche eine Pause, sondern nein, ich habe andere Aufgaben. Jesus bleibt seiner Berufung treu. Und wir wissen nicht, was Jesus morgens in der Stille gebetet hat, aber danach hat er klar gesagt, was seine Aufgabe ist und was nicht. Und ich glaube, wenn wir still werden vor Gott, wenn wir ihn fragen, was unsere Aufgaben sind, was wir tun sollen, dann wird er es uns zeigen oder uns auch einfach an das erinnern, was er auch schon gesagt hat. Dann können wir Nein zu Dingen sagen, die zwar gut sind, aber vielleicht gerade nicht dran. Und es muss jetzt auch nicht immer alles super geistlich sein, zu dem wir Nein sagen. Manchmal muss man auch Nein zu anderen schönen Dingen sagen. Man muss nicht jede neue Serie geschaut haben und man muss auch nicht jede Aktion mitgenommen haben. Wir haben nur begrenzt Zeit und mit der dürfen wir haushalten. Kranke heilen, Dämonen austreiben und so weiter. All diese Dinge, mit denen die Leute zu Jesus kommen, sind keine schlechten Sachen. Aber Jesus weiß klar, was seine Aufgabe ist und dass er auch den anderen Menschen vom Reich Gottes erzählen muss. Wir sind von Gott nicht berufen, alles zu tun, sondern seinen Willen. Und wie finden wir den raus? Bekannt und simpel, Bibel lesen und beten. Und wir sollten uns auch selbst hinterfragen, wenn wir zu vielen guten Dingen Ja sagen. Landen wir wieder im, mein Leben ist so viel wert, ich bin beschäftigt und mache so viel Gutes Modus? Und wenn wir anderen helfen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir gebraucht werden, dann fühlen wir uns gut. Aber nehmen wir uns da vielleicht dann manchmal nicht selber zu wichtig und spielen selbst den Retter? Selbst Jesus, der der perfekte Retter war, hat zu manchen Dingen Nein gesagt, weil es gerade nicht dran war. Er hat sich nicht stressen lassen und nicht immer direkt geholfen. Und an dieser Stelle will ich noch sagen, es soll keine Einladung sein, einfach nichts zu tun. Manchmal muss man auch Ja zu Dingen sagen, aber nicht bei allem. Und wenn wir dann im Markus-Evangelium weiterlesen, kommen ein paar Geschichten, in denen Jesus noch mehr Menschen heilt. Er macht noch eine Lehreinheit für die Pharisäer und dann landen wir beim Sabbat. Jesus geht mit seinen Jüngern durch ein Kornfeld. Es ist Sabbat und die Jünger haben Hunger. Sie fangen an, Ähren abzupflücken. Und die Pharisäer beschweren sich und sagen, dass es nicht erlaubt ist. Und Jesus erwidert dann, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Und danach geht Jesus auch wieder in die Synagoge. Ist nicht ganz klar, ob das derselbe Sonntag ist oder in einer anderen Woche. Und dort heilt er einen Menschen und macht den Pharisäern gleich nochmal eine Lehreinheit, dass es erlaubt ist, am Sabbat Gutes zu tun. Und hier können wir feststellen, Jesus war der Sabbat wichtig. Für ihn war es normal, an dem Tag in die Synagoge zu gehen. Und er rückt das Denken der Pharisäer wieder gerade, indem er auf den eigentlichen Sinn vom Sabbat hinweist, dass Menschen höher stehen als das stumpfe Einhalten von Regeln. Der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Jesus spricht hier in eine Kultur, in der akribisch darauf geachtet wurde, dieses Gebot einzuhalten. Die Menschen waren religiös, aber sie haben nicht das Herz des Vaters dahinter gesehen. Einen Tag die Woche entschleunigen. Und zu den Pharisäern sagt Jesus ungefähr, macht mal so, wie der Sabbat gedacht war, macht mal auch ein bisschen was Gutes. Vielleicht würde Jesus zu uns eher sagen, pass mal auf, dass du nicht auf der anderen Seite vom Pferd fällst. Es wäre mal gut für dich, ein bisschen weniger zu machen und den Sabbat so zu sehen, wie Gott ihn sich gedacht hat. Und wenn wir uns anschauen, wie das mit dem Sabbat lief und woher das Gebot überhaupt kommt, dann stellen wir fest, bei der ersten Erwähnung vom Sabbat spielt der Mensch überhaupt keine Rolle und bekommt auch keine Anweisung. In 1. Mose 2, Vers 2 und 3 steht, am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Gott ruhte. Was ist gemeint mit Gott ruhte? War Gott müde? Ausgebrannt? Ruhe, was das Wort Sabbat zugrunde hat, bedeutet innehalten, aufhören oder sich freuen und genießen. Gott hat also einen ganzen Tag innegehalten, sich gefreut und seine Schöpfung genossen. Klingt großartig, oder? Einen ganzen Tag pro Woche zum Pause machen und die Welt genießen. Und viele Kapitel später am Berg Sinai, als das Volk Israel die 10 Gebote bekommt, da wird der Sabbat dann auch wieder erwähnt. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Und es geht dann auch direkt weiter mit der Begründung. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen, ist in den Rhythmus der Welt und damit auch in unser Leben eingebaut. Und was bereits im Schöpfungsbericht angedeutet wurde, findet hier seinen Abschluss, in dem der Sabbat mit der Schöpfung verbunden und begründet wird. Richtig schön, oder? Aber wir sind doch Christen und wir müssen den Sabbat nicht mehr einhalten. Noch im Paradies hat Gott geruht und den Sabbat geschaffen. Und Jesus hat auch den Sabbat gehalten. Also warum um alles in der Welt meine ich eigentlich, ich würde so klarkommen? Ein Ruhetag pro Woche ist ein Geschenk Gottes an uns und keine zusätzliche Last. Eine Studie hat auch gezeigt, dass mehr Arbeit unter der Woche besser ist, als 1 Stunde zusätzlich am Wochenende zu arbeiten. Und wenn also das sogar in der Studie festgelegt wird, was wir auch einfach in der Bibel lesen können, festgestellt wird, warum wollen wir den Sabbat dann nicht halten? Und wenn du zu dem Thema noch mehr wissen willst, dann kann ich dir sehr das Buch Das Ende der Rastlosigkeit von John McCormack empfehlen. Könnt ihr bei mir auch ausleihen, wenn ihr wollt. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist sehr schwierig, diesen Tag nicht mit Haushalt und kleinen Erledigungen zu füllen oder nicht doch noch kurz mal was für die Uni fertig zu machen. Und am Anfang von meinem Studium habe ich sonntags eigentlich oft gelernt und irgendwann dann aber beschlossen, sonntags will ich frei haben. Da ist mein Pausetag, Sabbat. Und die ersten paar Wochen lag ich dann immer abends verzweifelt im Bett und dachte mir, oh, was habe ich getan, was für eine Zeitverschwendung, ich hätte so viel lernen können. Aber regelmäßig habe ich am Montag dann gemerkt, ich habe mehr Energie, ich bin ausgeglichener und ich kann besser weitermachen. Also es lohnt sich, es so zu machen, wie Gott uns designt hat. Und wie mache ich jetzt Sabbat, wenn ich nicht lernen muss und sowieso auch sonntags frei habe? Was darf ich da jetzt machen? Und es gibt keine exakte Regel dafür, aber hier ein paar praktische Tipps, die dir vielleicht helfen können. Bereite dich auf jeden Fall auf diesen freien Tag vor. Mach kleine Erledigungen, Haushalt putzen am Tag davor und überleg dir, was macht dir Spaß? Wobei kommst du zur Ruhe? Vielleicht eine Runde spazieren gehen oder Sport machen, in den Gottesdienst kommen, um gemeinsam Gott anzubeten, eine längere Gebetszeit einbauen oder einfach Zeit mit deiner Familie verbringen. Auf jeden Fall ruhen, dich an Gott erfreuen und seine Schöpfung genießen. Oder um es in Jesus Worten auszudrücken, der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Lasst uns gemeinsam in eine Zeit der Ruhe gehen. Pause und Ruhen fängt nicht erst morgen an oder am nächsten freien Tag, wo wir uns vornehmen, Sabbat zu machen, sondern auch schon jetzt. Und wir wollen gemeinsam in der Anbetungszeit gehen. Steh gern auf oder bleib sitzen, so wie es dir passt. Geh mit Gott ins Gespräch und frag ihn, wo du vielleicht deine Prioritäten nochmal umsortieren sollst oder was du in deinem Alltag anders machen willst. Sprich mit ihm darüber, ja, und sei einfach bei ihm.